Herzlich willkommen da draußen, liebe Zuhörer, zu Im Stich gelassen, dem Live-Podcast für Impfgeschädigte. Ja, ich bin Nina Malaika und ich freue mich, dass wir heute schon das 8. Mal in Folge mit einer kleinen Pause letzte Woche live für euch da sind. Wir von der Corona-Impfschadenhilfe sprechen jeden Donnerstag um 20 Uhr mit Impfgeschädigten und jeweils zwei medizinischen Behandlern mit Betroffenen von Impfschäden. Wir vermitteln auch gerne und helfen bei der Vermittlung zu passenden Behandlern bei Bedarf im Anschluss an dieses Gespräch. Wenn Sie ihr heute mit uns live sprechen möchtet, könnt ihr euch auf unserer Website www.imstichgelassen.eu mit einer Telefonnummer einwählen und live hier dabei sein. Das Ganze, wie gesagt, immer anonym, nur über eure Stimme, ohne ein Video. Wir freuen uns, wenn ihr heute euch meldet. Schaut gerne auch auf unsere Seite www.corona-impfschaden-hilfe.de. Dort haben wir einiges für euch im Angebot. Ihr könnt dort Selbsthilfegruppen als Betroffene von Impfschäden finden. Ihr könnt auch eine eigene Selbsthilfegruppe anmelden, wenn ihr sagt, ah, bei mir in der Gegend gibt es das noch gar nicht. Mittlerweile können wir auch für die Länder Schweiz und Österreich unsere Dienste anbieten, was mich sehr freut. Und ihr hört unseren Podcast auch auf Spotify und Apple Podcasts mittlerweile. Seid ihr Behandler, Arzt, medizinischer Behandler, Heilpraktiker, Praktikerin oder ähnliches, könnt ihr euch auch als Behandler bei uns anmelden und euch eintragen lassen. Ich würde mich freuen, vielleicht bald schon mit euch hier live zu sprechen. Wir haben natürlich auch schon einen bereits großen Fragekatalog auf der Website zusammengestellt. Schaut gerne dort einmal nach. Wer weiß, vielleicht können wir euch dort schon mit der einen oder anderen Frage abholen. Ja, wie gesagt, ich freue mich heute über zahlreiche Anrufer. Und es ist so, die Zahl der Impfopfer steigt täglich. Das ist das, was bei uns als Information ankommt. Es melden sich unfassbar viele Menschen, sehr verzweifelt, sehr wütend, natürlich zu Recht. Und wir sehen uns als absolutes Pilotprojekt. Der deutsche Staat, die Politik und auch die medizinischen Einrichtungen lassen diese Menschen weitestgehend im Stich. Darum auch im Stich gelassen. Wir möchten mit diesen beiden Projekten einmal mit im Stich gelassen und unserem Partner Pilotprojekt ausgegrenzt Brücken bauen, für gegenseitiges Verständnis sorgen und hören, wie es den Menschen ging in den letzten 3,5 Jahren Corona und jetzt natürlich mit den leider steigenden Impfgeschädigten und den Zahlen. Ich freue mich heute bei im Stich gelassen mit zwei Experten zu sprechen und bin sehr gespannt über ihre Erfahrungsberichte aus Ihren Praxen. Wir sprechen heute mit Marc Fiddecke, Arzt aus Hamburg. Er war bereits einmal bei uns in der Sendung und mit Nicole Hammer-Stöckmann, Heilpraktikerin, ebenfalls aus Hamburg. Das Thema der heutigen Sendung ist, welche Körperteile sind betroffen? Dieser Frage wollen wir heute auf den Grund gehen. Mit unseren Experten und im persönlichen Gespräch mit Betroffenen von Impfschäden. Und jetzt würde ich die Experten einmal bitten, sich persönlich vorzustellen. Starten wir heute mit Herrn Fiddecke. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind, Herr Fiddecke.
Ja, schönen guten Abend, Frau Lorenz und alle anderen Beteiligten. Vielen Dank auch für die Einladung nochmal zu heute. Ja, ich mache es einmal ganz kurz und dann vielleicht noch ein bisschen ausführlicher, wenn es interessiert. Ich bin Arzt für Allgemeinmedizin in Hamburg seit mittlerweile über 20 Jahren. Ich bin schon immer im ganzheitlichen Bereich unterwegs gewesen. Viele, viele Jahre war es im Schwerpunkt die klassische Homöopathie. Später sind andere regulatorische Verfahren dazugekommen. Also der Blick war schon immer auf das Ganze und ich hatte heute Nachmittag, tauchte der Begriff auf, ich würde mich mal als praktischen Generalisten bezeichnen. Praktisch insofern, als dass mich besonders interessiert, was kann man denn tun? Also was geht denn eigentlich? Ich bin nicht ein Freund von tausenden Untersuchungen und unzähligen, unendlichen Laborbestimmungen, also was da wirklich wichtig ist, in Ordnung, aber man kann auch zu viel des Guten betreiben. Jetzt möchte ich noch vielleicht einen kurzen Bogen machen zu meinem Werdegang. Ich mache es aber ja nicht unendlich. Also als Student war es schon so, dass mich die ganzheitlichen oder die Frage, was ist denn eigentlich Gesundheit, was ist denn Krankheit, irgendwie instinktiv schon immer, ich sage mal, eine Etage tiefer interessiert haben. Und ich habe mich so im dritten, vierten Semester ertappt und habe mich so gefragt, wann fängt denn eigentlich mal das Studium an? Und ich sag mal, diese Grundhaltung ist eigentlich die ganze Zeit geblieben. Das heißt, was ich durchaus vermisse, neben all den Segnungen, die wir in der technischen und chemisch orientierten Medizin haben, was mir da aber eindeutig fehlte und was auch meinen weiteren Weg dann beeinflusst hat, ist eben die Frage, wie sieht es eigentlich in der Tiefe aus? Warum wird eigentlich jemand krank? Es gibt da das schöne Beispiel, wenn man das ein bisschen technisch analog beschreiben will. Man kann sich natürlich um die Hardware um die Hardware des Gerätes kümmern, aber wie sieht es eigentlich mit der Software aus? Also wie sieht es mit der Regulation und mit der Steuerung aus? Und da kommen wir dann ja auch schon zu der Ebene, die Psychoneuroimmunologie. Das heißt, es ist also der große Bogen ist ja auch allgemein akzeptiert, der über dem Ganzen liegt, ist einfach entscheidend. Das heißt, wenn wir da nicht auch immer hingucken, dann landen wir irgendwo in einer Sackgasse. Und das gilt auch für unser Thema. Das gilt auch für die Frage, warum wird ein Mensch jetzt zum Beispiel durch eine Impfung krank? Und das meine ich ganz allgemein. Ich meine allgemein Impfungen, die durchaus schon immer ein Problem gewesen sind. Das wissen die Homöopathen ganz besonders, weil die da schon seit vielen, na, ich sage schon mal seit 200, 300 Jahren drauf, na, 300 Jahre ist übertrieben, aber seit gut 200 Jahren auf diese Geschichten gucken. Und das möchte ich einfach nochmal so wirklich vorne anstellen, dass wir den Blick wirklich weit aufmachen müssen, wenn wir auf diese Sachen gucken. Wir dürfen uns nicht in technischen und aller kleinsten Kleinigkeiten verlieren dabei. Das fällt schwer, aber das ist wichtig und das ist sozusagen mein Vorwort für mich, jetzt für meine Perspektive auf das Ganze. Und das möchte ich aber auch noch sagen. Ich möchte jetzt nicht die Schulmedizin hier diskreditieren oder in schlechtes Licht rücken. Sie hat natürlich ihre Berechtigung an den richtigen Stellen, das ist ganz klar. Aber was wir hier beim Thema Impfen sehen, und das sehen wir schon lange, das sehen wir nicht erst seit 2020 oder 2021, ist, dass wir eine technokratische Medizinausrichtung haben, die in den letzten Jahrzehnten immer schlimmer geworden ist. Das hat natürlich viele Gründe, darüber werden wir wahrscheinlich heute nicht sprechen. Aber ich finde es wichtig, dass man mal diesen Gesamtblick nochmal auf die Sache einmal so wirft. Das ist jetzt zu mir und nun bin ich erstmal still.
Vielen Dank, Friederike, für die ja interessante und ausführliche Beschreibung Ihrer Person. Das ist natürlich ein großer Bogen und da bin ich gespannt, jetzt auch im Laufe des Gesprächs näher drauf einzugehen. Frau Hammer-Stöckmann, wir freuen uns jetzt über eine ja Vorstellung von Ihnen. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei sein zu können. Ja, ich bin, ich sage mal immer, Heilpraktikerin aus Leidenschaft. Ich habe selber viele Baustellen schon gehabt in meinem Leben und bin dann darüber Heilpraktikerin geworden und hatte im Jahr 21 die ersten schweren Impfschäden in der Praxis und habe über die Mikroimmuntherapie dann eben herausfinden können, dass es da viele reaktivierte Viren gibt oft und dass wir auch viele Nährstoffmängel einfach sehen. Der Darm ist oft nicht in Ordnung und die Nebennieren. Also man sieht ein wirklich multimorbides Bild und das hat mich nicht losgelassen. Ich habe dann immer weiter geforscht und jede Fortbildung mir angeguckt und angehört und ja, und mein großes Anliegen ist es eben einfach, dass wir versuchen, erstens nicht so viel Angst auch zu vermitteln. Also, wie Herr Fittiger hat eben schon gesagt, die Psychoneuroimmunologie ist eben ein ganz, ganz wichtiger Aspekt in der Gesundheit und dass wir wirklich versuchen, den Menschen klarzumachen, dass sie selbst sehr, sehr viele Heilungskräfte haben und dass wir mit guten Gedanken und mit gute Ernährung und Bewegung und so weiter einfach wahnsinnig viel auch selbst erreichen können. Und ja, also mir ist es wichtig, dass wir den Menschen einfach zeigen, es gibt Möglichkeiten und auch wenn sie allein gelassen werden und das Gefühl haben, es ist keiner da, der sie jetzt ernst nimmt, es gibt sehr, sehr viele gute Therapeuten, die sich damit schon ganz gut auskennen. Und ja, das ist mein großes Anliegen und ich freue mich, heute dabei sein zu können.
Vielen, vielen Dank für die herzliche Vorstellung, Frau Hammer-Stockmann. Und die guten Therapeuten haben wir ja definitiv auch hier jede Woche Donnerstag um 20 Uhr bei uns in der Sendung, die wirklich auch Pionierarbeit leisten, Menschen helfen und ja, mit uns sozusagen auf die Suche gehen, was kann Betroffenen von Impfschäden helfen. Jetzt habe ich einen ersten Gedanken, Frau Stöckmann, wenn Sie sagen, da ist aufgrund von auch vorangegangenen Impfungen sozusagen das System auch schon geschädigt, kann ich mir vorstellen, wenn dann noch sozusagen eine Corona-Impfung raufkommt, dass das sicherlich eventuell auch andere Auswirkungen oder stärkere nochmal haben kann als im Körper, der vielleicht ein bisschen gesünder ist. Das ist sicherlich auch ein Aspekt. Wie sehen Sie das? Nur ganz kurz, bevor wir einsteigen.
Ja, also das ist tatsächlich so. Wir haben natürlich auch Patienten, die ohne Impfung schwer erkranken auch, ne? Also das darf man wirklich nicht vergessen. Aber es ist so, dass wir im Immunsystem einfach sehen, dass oft die natürlichen Killerzellen eben runterreguliert sind und dass häufig einfach eine unglaubliche Unruhe im Immunsystem vorhanden ist. Und das fällt schon auf, leider. Das muss nicht so sein, ne? Also es gibt auch Patienten, wo man ganz freundlich froh sagen kann, ach, es sieht alles ganz super aus, sie haben das irgendwie gut weggesteckt. Und das ist sehr schön, dass wir das sehen. Aber es ist eben nicht überall so. Und wenn man eben feststellt, die Leute haben oft so 2, 3 Wochen nach dem Booster oder nach der zweiten Impfung zum Beispiel Stimmungsschwankungen oder da beginnen oft oder begannen oft ihre Probleme. Und das fällt uns auf. Und das ist für uns immer so ein Zeichen, okay, da muss man nochmal genauer hingucken, was ist da los? Ja.
Das ist auch das, was wir jetzt so die ja vorangegangenen 7 Folgen hier auf jeden Fall für mich auch als Fazit, was ich sehen kann. Jeder Körper, jeder Mensch ist anders. Man kann nichts pauschalisieren. Man muss wirklich immer bei jedem einzelnen Patienten subjektiv nochmal schauen. Ja, und dass natürlich diese Multi-Erkrankungen und Erkrankungssymptome von der Impfung auch für viele Ärzte natürlich noch neu sind. Umso wichtiger ist es, dass da ja Forschungsarbeit und Pionierarbeit geleistet wird. Herr Fiddecke, mich würde interessieren, wir haben ja jetzt vor einigen Wochen das erste Mal miteinander gesprochen, bei im Stich gelassen. Was haben Sie weiter die letzten Wochen für Beobachtungen gemacht in Ihrer Praxis? Haben Sie irgendetwas, gibt es irgendetwas Neues, was Sie berichten können? Vielleicht auch positive Erfahrungen in der Behandlung? Wie sind die Menschen drauf? Wie kommen die zu Ihnen in die Praxis? Was erleben Sie im alltäglichen Umgang? Das würde mich jetzt erstmal und meine Zuhörer sicherlich auch interessieren.
Ja, es gibt natürlich nicht nur Patienten mit Impfproblemen, sondern es gibt natürlich auch andere. Und bei den Menschen, die jetzt mit einem, in der Regel ist es den Leuten klar, sie haben meistens schon irgendwie was vorausgehabt, also sie haben das zuordnen können, sie haben in der Regel auch schon einige Arztbesuche, Untersuchungen gehabt. Ich erinnere mich jetzt an eine Frau, die kam Ende letzten Jahres zu mir. Und hatte schon eine Odyssee von ungefähr 10 Monaten hinter sich mit zweimal stationärem Aufenthalt, also mit Symptomen wie Sehstörungen, Schwindel, Gangunsicherheit, also ganz großer Schwäche. Ich glaube, Ohrgeräusche waren auch noch dabei. Also es waren verschiedenste Dinge, mit denen sie also wirklich monatelang zu tun hatte. Und es ist eben das Problem, dass man in der Schulmedizin, also das ist vielleicht gar nicht, das ist gar nicht der Schulmedizin jetzt anzukreiden, aber es ist einfach schwierig zu fassen, weil wir ja nicht hier dann in der Regel nur ein Organ haben, wo sich jetzt irgendwas, nehmen wir mal an die Leber, eine Hepatitis, Leberentzündung, da haben wir ein Organ, da können wir dann drum rumtouren und können das mit allen Möglichkeiten uns angucken. Und hier haben wir es aber mit einer in der Regel der systemischen Geschichte zu tun. Das heißt, diese Effekte sind systemischer Art. Das heißt, sie spielen sich auf verschiedenen Etagen letzten Endes im gesamten Körper ab. Und man kriegt es schwer zu greifen. Es gibt sehr komplexe Laboruntersuchungen, die man da tun kann. Und es gibt ja auch ambulante Spezialambulanzen, die sich jetzt schon medizinisch um diese Sachen kümmern. Aber wie Sie hier zweimal stationär in Fachkliniken in Hamburg, da ist es nicht groß vorangegangen. Und ich erzähle das jetzt nicht, weil ich unbedingt Werbung für mich machen will, sondern jeder, der eben mit einem anderen Blick dann darauf guckt, wie auch die Kollegin, kann hier dann etwas bewegen, wenn man sich eben auf die Individualität dann einlässt. Das heißt, man muss wirklich gucken, was ist das Individuelle und muss sich dann individuelle Therapieschritte überlegen. Die Verzweiflung ist natürlich bei den Menschen erheblich. Weil das muss man sich mal vorstellen, wenn man monatelang rumrennt und bis hin zu stationären Aufenthalten dann gebracht wird und es kommt einfach letzten Endes unterm Strich nichts rum, das ist wirklich schlimm. Das ist ja, eine kleine Katastrophe oder eine mittelgroße bis große Katastrophe. Und in diesem Fall und auch in einigen anderen Fällen bin ich froh, dass ich hier helfen konnte, dass gewisse Dinge sich sehr stark verbessert haben. Und es gibt noch ein Restfragezeichen bei gewissen Symptomen. Da ist aber auch nicht klar, ob das schon vorbestehend möglicherweise schon war. Ja, so das ist der Eindruck. Und wenn, also da das Leid natürlich groß ist, ich meine, jeder Kranke leidet natürlich alle, nicht nur die Impfgeschädigten, aber wenn dann da wieder etwas geht, dann ist es eine gute Sache. Und ja, wichtig ist wirklich, und das ist der Schlüssel, dass man individualisiert an die Sachen rangehen muss.
Das hatten wir gerade schon ganz genau. Jeder Körper, jeder Mensch, jeder Patient ist anders und da muss man immer bei jeder Person individualisiert schauen. Das ganz große Problem ist natürlich auch für diese Leute, für die, wie Sie es gerade sagten, das sind teilweise sehr große Leidenswege, die dann auch noch damit einhergehen, dass die meisten Behandlungen aus eigener Tasche bezahlt werden müssen. Viele kommen an ihre Grenzen finanziell. Das Thema hatten wir schon, es ist aber nach wie vor einfach akut. Da hat auch unsere Bundesregierung, unser ja, politisches und medizinisches System bisher noch keine Lösung gefunden. Ich bin gespannt, wie lange es noch dauert. Liebe Zuhörer, wenn ihr heute mit Herrn Fiddick oder Frau Hammer-Stöckmann sprechen möchtet, ruft gerne an. Wie gesagt, auf unserer Website www.imstichgelassen.eu findet ihr eine Telefonnummer zur Einwahl und dann schalten wir euch gerne ohne ein Video ganz anonym hier live zu uns. Wir freuen uns auf euch. Frau Hammer-Stöckmann, was machen Sie für Erfahrungen? Was für Menschen sind das, die zu Ihnen in die Praxis kommen? Mit welchen Gefühlen, mit welchen Sorgen und Nöten, vielleicht auch neben den ganz ja, klassischen und nicht klassischen körperlichen Symptomen? Was für Menschen begegnen Ihnen?
Ja, wie der Herr Fittige eben schon sagte, also es sind natürlich viele, die wahnsinnig verzweifelt sind. Also die haben wirklich schon viele Arztgänge hinter sich und Untersuchungen machen lassen und keiner konnte irgendwie Hilfe leisten. Das ist sehr tragisch. Das tut einem auch wahnsinnig leid, wenn man dann sieht, dass die teilweise Darlehen aufnehmen, um ihre Rechnungen zu bezahlen. Das ist ein großes Drama, finde ich. Was ich aber eben auch sehe, und das ist so in den letzten Monaten mir besonders aufgefallen, ist leider, dass es einige Menschen auch gibt, bei denen man wirklich sieht, nach genauester Anamnese und eventuell auch entsprechenden Labor, Untersuchungen, dass die teilweise auch gar nicht wissen, was das Problem ist. Also, oder dass eben tatsächlich die Impfung Auslöser oder einfach eben Mitauslöser auch gewesen ist. Und das fällt mir auf. Und ich bin natürlich jemand, der sagt, oh Gott, bloß nicht zu viel Geld für Laboruntersuchungen und dies und das. Und jeder soll versuchen, sich selbst auch helfen zu können. Aber manchmal denke ich eben auch, man sollte doch noch mal genauer hingucken und nicht so sehr die Augen verschließen vor bestimmten Symptomen. Also ich denke da zum Beispiel sehr stark auch ans Hormonsystem, ne? Also es gibt viele, die eben diese Ängste auch haben und Depressionen oder Stimmungsschwankungen. Das fällt mir auf. Das sind auch Patienten, die einfach oft verzweifelt sind und gar nicht wissen, was ist auf einmal mit mir los. Ich habe eigentlich nicht unbedingt damit sonst Probleme gehabt.
Kann ich mir sicherlich vorstellen, Frau Hammer, dass dieses Vorkommen der Depression, das höre ich auch oft von Betroffenen, die irgendwie nochmal Fragen auch haben und sich teilweise auch dann natürlich privat nach der Sendung an mich wenden. Und was ich von Behandlern oft höre, ist, dass man manchmal gar nicht nur sagen kann, ist sozusagen durch diesen Stoff, der in dem Körper ist, die Depression ausgelöst oder ist es einfach auch natürlich diese große Verzweiflung und Angst und Wut aufgrund der körperlichen Symptome. Das kann natürlich sicherlich beides sein. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch schwierig ist, da das eine voneinander auseinanderzuhalten. Ja.
Ja, also man sieht aber eben tatsächlich schon, also wir dürfen nicht vergessen, dass es im Gehirn ja auch diese ACE2-Rezeptoren gibt. Und das Spike-Protein ist eben einfach in der Lage, da über die Nerven wahnsinnig viel im Körper auszulösen. Ne? Und da, klar, werden auch Neurotransmitter irgendwie mit in Le Mitleidenschaft gezogen. Und das kann all das passieren. Das ist aber auch was, was ich schon immer gesagt habe. Natürlich spielt die Biografie eine Rolle und die Veranlagung, ob man nun depressiv wird oder nicht. Aber es spielt eben auch immer die Umwelt eine Rolle und das, was mit einem passiert. So. Man ist eben von allen möglichen Dingen beeinflussbar und das gilt es eben herauszufinden, was ist das, was besonders schwerwiegend ist, ne?
Herr Fiddicke, ich habe eine Frage an Sie. Ich habe im Vorfeld mit einigen Personen gesprochen, Betroffene, Nicht-Betroffene, und ich fand eine ganz interessante Frage, die ja vielleicht eine gewisse Naivität in sich hat, aber ich finde die trotzdem sehr Ja, sehr besprechungswürdig. Eine Dame fragte mich, warum gehen denn die Betroffenen nicht zu Kassenärzten und lassen sich von Kassenärzten behandeln? Dann hätten sie doch das Problem nicht, dass sie diese ganzen Kosten selber bezahlen. Das kann ich jetzt vielleicht einer Person in einem persönlichen Gespräch beim Kaffee erklären, weil ich jetzt natürlich durch diesen Podcast auch ein bisschen Hintergrundinformationen habe. Aber was kann man jemandem sagen, der ganz zu Recht erstmal diese vielleicht ein bisschen naive Frage stellt, weil er in der Thematik nicht so drin ist? Warum gehe ich nicht einfach zu meinem Hausarzt, erzähle ihm, was ich habe, dann behandelt er mich und meine DRK übernimmt das als Beispiel?
Ja, da kann man sehr viel zu sagen. Also es fängt ja als erstes schon mal damit an, mit der Tatsache, dass man hier überhaupt offen sein muss. Ich meine jetzt den Arzt oder die Ärztin, grundsätzlich mal das Thema Impfung überhaupt zu hinterfragen oder überhaupt mal zu erwägen, dass Impfungen ein Problem sein könnten, weil diese Haltung ist ja nicht besonders verbreitet. Das ist nichts Neues. Also damit geht es schon erstmal los. Also diese erste Hürde überwinden und sich sozusagen zu konfrontieren, also sich sozusagen zu outen. Ich habe hier vermutlich ein Problem. Das kann sich anders einfach nicht erklären, weil das im zeitlichen und Gesamtzusammenhang, also meines Lebensverlaufes, meines Gesundheitsverlaufes vorher und den Impftermin, also die Wahrscheinlichkeit einfach sehr hoch ist. Also die Hürde, sich damit dem zu stellen und dann auch der eventuell ablehnenden Haltung zu stellen, die in vielen Fällen dann ja einfach auftritt. Wenn jetzt der oder die Kollegin hier eine gewisse Offenheit zeigen würden, dann würden sich dann, ja, ich sag mal, zumindest die schulmedizinischen Geschichten anschließen. Also, wie ich das ja vorhin schon sagte, dass im Zweifelsfall man dann auch ins Krankenhaus geschickt wird, weil das wird ja von der Kasse bezahlt. Nur, das funktioniert eben leider oft nicht, ja, weil die Schulmedizin ist nur insofern individualisiert, als dass sie gewisse Schematismen hat. Das sind alles Schematismen, die sind ja nicht wirklich, das sind Standards, die dann abgearbeitet werden. Wenn der eine Standard nicht, also Weg A nicht funktioniert, dann probiert man eben bei die Blutdruckeinstellung, ne, dann probiert man Weg B, Pille C, Pille D oder man macht dann A plus B oder A plus B plus C und probiert so lange rum, bis man irgendwas bewegt kriegt. Das ist ja auch in Ordnung, wenn es dann funktionieren würde. Das heißt, dann tritt einfach ein, dass man sagen kann, es gibt kein Konzept. Es gibt kein wirkliches Konzept, diese Individualität. Und das ist dann eine viel feinere Individualität, die man dann auch anders greifen muss. Und man muss Instrumente dafür haben. Ich mache das zum Beispiel mit der Kinesiologie, also das ist der Muskeltest, um das System zu befragen. Dann kann man hier eher Schlüssel finden oder die Homöopathie. Das war jetzt hier als Beispiel nochmal. Die Kollegen meinen es ja gar nicht mal böse. Also ich habe ja mein ganzes Leben eigentlich schon, seit ich 18 bin, Patienten gehabt, die schon irgendwo waren und nicht weitergekommen sind. Das ist mir ja sehr, sehr vertraut. Also es ist also mein Alltagsgeschäft schon immer. Und wenn dann da gesagt wird, da kann man nichts machen, da müssen sie mit leben. Das stimmt eben in vielen Fällen nicht. Aber man muss eben ein alternatives Angebot haben. Und daran mangelt es. Also das sind so diese ganzen Faktoren. Und dann kommt man natürlich eben zum Geld. Aber das war ja auch die Ausgangsfrage. Ne?
Ganz genau, Friederike. Vielen, vielen lieben Dank. Ich würde gerne mit einer Dame beginnen heute, die uns geschrieben hat, relativ kurzfristig. Eine Dame aus Süddeutschland. Sie hat uns geschrieben, Sie haben mich im März an eine Naturheilpraxis in Sandhausen vermittelt. Das freut uns natürlich, dass das geklappt hat. Mein zweijähriger Leidensweg nach der Covid-Impfreaktion ist nach 8 Wochen Behandlung durch die Heilpraktikerin beendet. Wow. Ich habe mein altes Leben wieder zurück. Alle Symptome konnten erfolgreich therapiert werden. Das finde ich sehr schön, dass wir auch mal so positive Feedbacks bekommen, dass Sie auch vorlesen können, Mut machen können den Leuten, die gerade zuhören. Ich kann der Heilpraktikerin nur das allerbeste Zeugnis ausstellen. Die Herangehensweise an die Symptome und die Begleitung durch sie während der Medikation zeugt von viel Verständnis und Zuspruch, die ich bei meinen ergebnislosen Untersuchungen durch Fachärzte vorher nie erhalten habe. Sie möchte nochmals tausend Dank sagen an das Kuri-Team für die Weitervermittlung. Ja, und das deckt sich, ist natürlich mega schön, freut uns. Sie machen hier gerade die Daumen hoch. Die Zuhörer können uns ja leider nicht sehen, nur hören. Und das, ja, es ist einfach so schön und auch so mutmachend. Das wollen wir auch immer zwischendurch einwerfen, solche Feedbacks. Und das deckt sich ein bisschen mit dem, was Sie sagen, Herr Fiddig, und natürlich auch, was Sie sagen, Frau Hammer-Stockmann, dass, ja, man einfach sehr vielseitig und sehr individualisiert schauen und gucken muss. Das wollte ich nur mal ganz kurz hier in die Runde werfen. Frau Hammer und auch Herr Fiddicke, ich habe eine Geschichte mir rausgesucht, ich habe mir mehrere rausgesucht. Ich gehe täglich in meine Recherchen und da sind sehr viele einzelne Schicksale, die mich berühren. Und eine Sache, die momentan in den Medien eine ziemlich große Welle gemacht hat, ist die junge Dame und schwerst impfgeschädigt betroffene Tamara Retzlaff. Mit 36.000 Followern auf Instagram hat sie eine sehr, ja, hohe Followerzahl. Das ist für Impfgeschädigte sehr, sehr, sehr viel, weil natürlich diese Menschen auch, wenn sie dann an die Öffentlichkeit gehen, immer noch sehr, ja, gemobbt, diskreditiert, diskriminiert und der Cancel Culture ausgesetzt sind. Die Dame war jetzt vor kurzem in einer SWR-Talkrunde mit einem Herrn der STIKO. Und was sie auch sagt, ist, dass die Hausärzte sich mit diesem multisystemischen Erscheinungsbild in der Regel gar nicht auskennen. Die Unikliniken haben Betroffene bisher nicht aufgenommen und sie sieht auch in den letzten 2 Jahren wenig Entwicklungen. Ein wenig, sagt sie, ändert sich das gerade durch die Medienberichte der Betroffenen. Jetzt habe ich geschaut, ihr Kanal ist mittlerweile offline gesetzt. Das weiß ich natürlich jetzt auch nicht, woran es liegt. Dann habe ich noch mal in diese Talkrunde reingehört des Öfteren. Und da ist mir ehrlich gesagt ein bisschen die Kinnlade runtergefallen. Also der Herr von der STIKO hat mehr oder weniger über die Alltagsrealität von stark Impfgeschädigten überhaupt gar keine Ahnung. Und was dort kommuniziert war, war Folgendes. Er sagte, das, was er hört von der Dame, ist nicht Aufgabe der STIKO, laut dem STIKO-Vorsitz. Es sei auch nicht Aufgabe des PEIS nach Vorsitz des PEI. Bundesgesundheitsministerium schiebt die Verantwortung auf das BMBF und andersherum und die Hausärzte sind fachlich komplett überfordert. Was mich dann am meisten geschockt hat, war, die Unikliniken wie Marburg oder Charité müssen eigene Spendenaufrufe machen, weil es zu wenig Forschungsgelder gibt. So werden keine weiteren Unikliniken Forschung aufnehmen, glaube ich, ist logisch. Wer soll die Ärzte fortbilden, wenn niemand Verantwortung übernimmt, Postweg nicht klar definiert wird, Untersuchungen und Behandlungen nicht finanziert werden, Impfschäden oft nicht anerkannt und Studiengelder nicht zur Verfügung gestellt werden. Das klingt für mich von außen nach einem riesengroßen Desaster, als ob wir da feststecken. Jetzt gab es mehrere Kongresse und auch Symposien. Sehen Sie da Licht am Ende des Tunnels, Herr Fiddicke? Wenn das sozusagen Status quo ist, wie soll das weitergehen? Dann, ja.
Ja, diese Dame ist mir von, ich habe mal eben kurz nebenbei geguckt, die ist mir
Ja.
bekannt. Ich habe die auch schon hier und da mal gehört. Und möchte ich auf eine andere Ebene gehen. Man muss ja leider, wenn das so medial, also ich meine Meinung ist, alles, was medial sehr aufgebauscht wird, und die Frau hat ja viele Follower gehabt und ist hier und da aufgetreten. Und auch wenn es Scheinduelle sind, die dann da möglicherweise auch so ein bisschen inszeniert werden, dann muss man sich immer fragen, was soll damit eigentlich be bezweckt werden? Also was ist jetzt eigentlich der übergeordnete Ansatz? Also das riecht ja dann alles danach, dass irgendwelche Gelder freigemacht werden sollen, nicht? Aber die Frage ist, wofür eigentlich? Wo sollen die dann eigentlich hingehen? Es wird ja gemunkelt, dass viele dieser ganzen Clips über Impfgeschädigte, dass, naja, eine Agenda ist, dass hier zum Beispiel sehr teure Behandlungen, also wie zum Beispiel Blutwäsche oder ähnliches, mit in die gesetzliche Krankenversicherung gebracht werden sollen. Oder einfach Argumente hergestellt werden, dass wir in dieser schwierigen Zeit mit Rezession, Inflation und allen möglichen anderen Sorgen noch, naja, leichter vielleicht noch ein bisschen Geld aus der Tasche geben. Also das sind so die Hintergrundfragen, die ich mir dabei dann auch immer stelle. Und es wird ja oft etwas aufgebauscht und es wird andererseits in diesem Medizinsystem leider viel, viel Geld für unnütze, ich möchte mal sagen, fast kriminelle Dinge ausgegeben, wo Preise abgerufen werden für irgendwelche Präparate, die sind unterirdisch, astronomisch. Und man fragt sich ja, warum wird das so gemacht? Das muss ja reguliert werden. Und es gibt eben die entsprechenden Lobbykräfte, die genau das bewirken, nicht? Und deswegen, also mir ist das System von daher schon lange suspekt. Und wenn da jetzt rumgetändelt wird, ja, dies und jenes und so weiter, man muss einfach systemisch an die Sache rangehen. Man muss dann auch eine vernünftige medizinische Qualifikation, also wenn es jetzt um Fortbildung geht, ja, was für eine Fortbildung soll das denn sein? Soll das die Indikation zur Blutwäsche sein oder was soll es denn wirklich sein? Also es müssen vernünftige Konzepte her und vor allen Dingen muss es ehrlich und transparent sein. Und das ist das, was ich da, wo ich mir dann immer so die Fragen stelle. Und ja, das könnte man so endlos weiterführen, aber das ist so die Ebene, wo ich dann auch immer mal so gucke, macht das Sinn, ist das plausibel oder überzeugt mich das?
Ja, vielen Dank, Fiddicke, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich würde gerne weiterfahren mit einigen Zuschriften, die wir im Vorfeld bekommen haben. Eine Dame, die uns anonym geschrieben hat, sie schreibt, sie hat seit der Zweitimpfung das, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, entschuldigt das nicht, Guillain-Barré-Syndrom mit Gesichtslähmung. Tägliches Auf und Ab beschreibt sie mit Schmerzen. Pelzige Füße nennt sie es, Erschöpfung, ist Extremerschöpfung. Und jetzt merkt sie auch noch ein Herzstolpern. Sie fragt, was kann noch kommen und was kann sie machen? Frau Hammer-Stöckmann, haben Sie solche Patienten auch bei sich und wie gehen Sie da sozusagen bei so einer Erstanamnese ran? Was kann man solchen Leuten erstmal raten, die natürlich dann auch mit einer großen Angst zu Ihnen in die Praxis kommen?
Ja, also diese Neuroinflammation ist das ja wahrscheinlich oder eben einfach etwas, was wirklich wieder multimorbide ist, sieht man nicht selten. Also man muss da schon auch eine gewisse Diagnostik dann fahren, finde ich, ne? Also weil man dann nicht komplett ins Blaue therapieren will. Und klar, es sind eben natürlich auch die Gerinnsel-Endotheliitis, dass wir eben diese Gefäßentzündungen haben, dass das passiert. Und ja, das sieht man schon recht häufig. Also gerade diese Neuroinflammation und Endotheliitis kommt vor, leider.
Herr Fiddecke, haben Sie viele Patienten, die auch das Guillain-Barré-Syndrom entwickeln oder zumindest mit den Symptomen kommen? Wie testen Sie sowas dann aus? Was machen Sie, wenn jemand mit solchen Symptomatiken bei Ihnen vor der Tür steht?
Also, das habe ich nicht. Weil, ich sage mal, Guillain-Barré-Syndrom, haben Sie richtig ausgesprochen, das ist ja eine entzündliche Geschichte an den Nervenwurzeln, also der motorischen Nerven, hauptsächlich aber auch sensorisch, also nach unten hin, die ja, dazu führen kann, dass man sozusagen motorisch, theoretisch ab Hals nach unten gelähmt ist. Das gab es ja schon immer, das ist auch nicht neu, ist eine seltene Erkrankung und man hat da beobachtet, dass es meistens reversibel ist. Also dass es meistens sowieso die automatische Neigung hat, dass sich das zurückentwickelt. Aber das sind dann Situationen, da geht man nicht zum Allgemeinmediziner um die Ecke, da geht man erstmal zum Neurologen und dann landet man in der Klinik, weil das ist teilweise auch intensivpflichtig, ne? Also intensivmedizinisch zu betreuen in der Akutphase. Und dann muss man auch in der Phase muss man schon medizinische Medikamente nehmen, weil das dann ja schon grenzwertig lebensbedrohlich sein kann. Und um das erstmal abzupuffern. Aber wenn das dann sozusagen in so eine Phase gekommen ist, wo das dann sich immer mehr beruhigt, dann fängt die eigentliche Arbeit an. Da muss man eben da rangehen. Und erstmal will ich da Mut machen, also ne, dass das eben eine hohe Tendenz hat, sowieso besser zu werden. Und zum Zweiten muss man aber, wenn es jetzt eine Impffolge ist, dann muss man natürlich wieder Individualität, da gibt es natürlich eine hohe, wenn jemand sowas entwickelt, hat er eine hohe Empfänglichkeit, ja, so ein Problem zu entwickeln. Das heißt, da ist sowieso schon was so auf 7:30 gewesen, was jetzt noch unterschwellig war, was dann einfach gekippt ist. Und um diese Sachen muss man sich dann wieder kümmern. Also ich würde dann wieder eine entsprechende Analyse machen, kinesiologisch, welche Ebenen sind das, worum geht das? Und Sie hatten ja auch Herrn Wurstasch jetzt, das ist ja ein sehr bekannter, kompetenter, einer der weltweit bekanntesten Homöopathen aus der Schweiz. Der würde Ihnen das genauso erzählen. Ich bin ja auch Homöopath. Ich habe auch Fortbildung bei ihm schon gemacht vor vielen Jahren. Man muss sich dann um diese individuelle Neigung kümmern. Ja, zum Beispiel unter anderem auch mit der Homöopathie, aber auch durch Mikroimmuntherapie zum Beispiel oder andere pflanzliche Dinge oder sonstige Sachen, die man da austesten kann. Also die Vorgehens, das ist immer das Interessante. Die Leute fragen immer, ja, wenn ich dieses Problem habe, was mache ich dann? Wenn ich das Problem habe, was mache ich dann? Eigentlich geht es nicht um das Problem, es geht eigentlich immer um die Behandlung des ganzen Systems. Und da muss man eben die individuelle Neigung und die Situation analysieren und dann behandelt man das System und dadurch behandelt man die Symptomatik und natürlich auch die Organe. Aber das Übergeordnete ist erst das System und dann sind darunter subsumiert dann die Organe und die Zellen und die Gewebe und so weiter. Also guten Mutes und einfach wirklich sich jemanden suchen, der ganzheitlich daran geht.
Ja, das klingt so guten Mutes und das klingt auch für mich zumindest nach, dass wirklich viel möglich ist, Herr Fiddecke. Also Wahnsinn. Ich bin immer wieder, ja, als Laie auch total, ja, ich merke immer, das kribbelt total, wenn ich denke, wow, was alles möglich ist, was man für sich und seinen Körper, seine Gesundheit dann doch tun kann. Ja, liebe Zuhörer, heute seid ihr, sind Sie ein bisschen verhalten, mag vielleicht auch an dem schönen Wetter liegen, da haben wir absolut Verständnis. Ich kann noch mal Mut zusprechen. Ich weiß ja, dass auch gerade ganz viele zuhören und in der Leitung sozusagen dabei sind und unseren Experten lauschen. Habt Mut, meldet euch, ruft an. Wir beißen nicht, im Gegenteil, ihr könnt euch, wie gesagt, jetzt auf www.imstichgelassen.eu mit einer Telefonnummer einwählen. Wir sehen euch nicht. Das ist ohne Video, nur über eure Stimme und wir freuen uns auf eure Fragen. Oder wenn ihr auch, ja, manchmal hat man ja auch wie eben die Dame eine tolle Behandlung hinter sich als Impfgeschädigter, die gut geholfen hat. Auch sowas ist immer total toll bei uns, live anderen Menschen, die betroffen sind, Mut machen. Von daher meldet euch gerne www.imstichgelassen.eu. Wir haben noch bis 21:30 Uhr heute Zeit für eure Geschichten und Gespräche mit euch. Ja, wir haben sehr viele schriftliche Zuschriften dieses Mal bekommen. Ich würde einfach noch gerne ein paar mit unseren beiden Experten besprechen. Eine Dame hat sich auch anonym an uns gewandt. Ich habe kurz nach der Corona-Impfung zum ersten Mal in meinem Leben Herzrhythmusstörung und Kribbelparesthesien in den Armen entwickelt, die bis heute anfallsartig bzw. schubweise auftreten, teils mit kompletter Taubheit der Arme und Hände. Gibt es hierfür mittlerweile Erklärungsansätze und Behandlungsmöglichkeiten? Fragt uns diese Dame. Herr Stöckmann, vielleicht können wir mit Ihnen einmal starten zu dieser Frage. Was fällt Ihnen dazu ein, zu solchen Symptomatiken, die die Dame beschreibt?
Ja, also bei diesen Kribbelparesthesien und neurologischen Problemen haben wir doch häufig den Herpes Zoster reaktiviert. Also der ist ja sowieso, nach der Impfung gab es ja sehr viele Gürtelrosen. Und das ist zum Beispiel ein Ansatz, den man da im Blick haben muss. Genauso Herpes selbst und natürlich auch noch andere Erreger. Was aber auch eben wichtig ist, dass wir da die Nährstoffe uns angucken. Also die Impfung und auch die Erkrankung selbst verbraucht wahnsinnig viele Nährstoffe. Also Magnesium, Zink, Selen, ganz wichtig, Vitamin D, dass man einfach mal wirklich im Vollblut guckt oder eben kinesiologisch auch testet, was fehlt da? Also da sind die Speicher häufig einfach vollkommen aufgebraucht. Das ist so der erste Ansatz. Und dann eben natürlich auch immer wieder gucken, ist der Darm in Ordnung? Die meisten Patienten sagen, nee, also mit dem Darm habe ich nichts. Ich habe keinen Durchfall. Ich hab keine Probleme mit dem Darm. Das sagen wirklich alle. Und aber alle haben Probleme mit dem Darm. Also das sehen wir einfach. Viel Glutaminmangel ist zum Beispiel vorhanden, wenn wir uns die Aminosäuren angucken. Natürlich immer gerne Leaky Gut, ne? Also dann hat dann eben diesen Übergang vom Darm zum Hirn ist dann einfach ganz schnell leider vorhanden, so dass sämtliche Dinge, die nicht ins Hirn sollen, auf einmal doch ins Hirn gehen. Und das muss man eben einfach sich angucken. Also, und viele haben ein Leaky Gut. Also natürlich nicht nur die, die geimpft sind, sondern auch alle anderen auch schon vorher immer. Ja, aber ich habe nichts mit dem Darm, da ist alles in Ordnung, ist dann meistens leider die Aussage so. Also es ist komplex, ich gebe es zu und ich kann auch total nachvollziehen, dass viele Patienten irgendwann auch sagen, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt doch noch das und das machen soll. Aber leider ist es oft unglaublich komplex. Also das Fass der Menschen ist häufig schon so am Überlaufen, dass einfach ganz viel angeguckt werden muss.
Ja, vielen Dank, Frau Hammer. Ich habe die Tage auf Instagram eine Bewegung kennengelernt und eine Seite, die nennt sich Wächst Deutschland. Und ich habe dann erfahren, dass das wohl eine Bewegung ist, die es schon länger gibt, in anderen Ländern auch, auch mit Social Media Profilen, die es jetzt auch für den deutschen Raum gibt, nennt sich, wie gesagt, Wächst Deutschland und wird von einem, ja, sehr liebevollen jungen Mann betreut. Ich habe mit ihm kurz mal gesprochen. Und diese Seite hat es sich auch zur Aufgabe gemacht, einfach Betroffene zu porträtieren, sie zu Wort kommen zu lassen, das, was wir hier auch machen. Ein bisschen weniger der medizinische Aspekt, dort wird nicht mit Experten gesprochen, sondern einfach die Betroffenen kommen zu Wort über Videos, über schriftliche Zusendungen auch. Und da habe ich auch ein bisschen rumgeschaut und rumgescrollt. Und ja, eine Geschichte ist mir auch sehr im Kopf und im Herzen geblieben. Oksana Garda, 36, also auch noch sehr jung. Nach der zweiten Spritze lag sie monatelang im Bett. Sie ist teilweise nicht mehr fähig gewesen, allein auf die Toilette zu gehen. Und sie sagt selber dort in diesem Video, sie hat durch die Impfung ihr Leben verloren. Sie ist ja noch jung eigentlich, beschreibt sie weiter, 36 und weiß jetzt gar nicht, wie es weitergeht. Sie hat mittlerweile den Pflegegrad 2 und eine Rente beantragt und sie richtet dort, wie viele andere, natürlich auch ihr Wort ganz persönlich an Herrn Karl Lauterbach, an unsere Regierung und Politik und fragt, wie soll es jetzt weitergehen? Das sind, wie gesagt, dann Menschen, die ja sich auch öffentlich Gehör verschaffen. Herr Fiddicke, was ich mich dann mal frage, ist, woran liegt es denn, dass einige Menschen mit so einem schweren Impfschaden sozusagen leider dann gesegnet sind, in Anführungsstrichen, nicht gesegnet, und andere merken, Freunde von mir, die haben sich 3, 4 impfen lassen, die merken gar nichts, das ist zumindest das, was sie beschreiben. Andere haben ja mittelschwere Symptomatiken. Woran liegt es, dass eine 36-jährige Frau, was glauben Sie, so eine wirklich starke Impfnebenwirkung erleiden muss?
Ja, da möchte ich vielleicht dann doch noch einmal, weil das recht plastisch ist, das homöopathische Konzept bemühen. Also wir wissen, dass einfach durch bestimmte, und jetzt bin ich nochmal bei der Kollegin vielleicht auch, und das hat Hahnemann schon vor 200, 250 Jahren festgestellt, dass durch Kontakt mit bestimmten, damals waren das ja noch ganz andere Infektionskrankheiten, da wusste man nicht, dass es Viren gibt, die es ja vermutlich gibt, aber das wollen wir hier nicht diskutieren. Aber es gab eben, ja, Bakterien waren da auch noch nicht so klar, aber man hat festgestellt, es gab die Syphilis und es gab den Tripper als Geschlechtskrankheit und es gab die sogenannte Krätzel. Und dann hat man einfach durch Beobachtung festgestellt im Laufe der folgenden Jahrzehnte, dass aufgrund dieser sehr verbreiteten Erkrankungen, die es damals gab, die Menschen ja teilweise dahingerafft haben, oder befallen, nicht unbedingt dahingerafft, aber befallen haben, dass auch bei den Nachfahren Krankheitsneigungen entstehen können. Das hat man Miasmen genannt. Griechisch ist das heißt so viel wie Verunreinigung. Also es ist ja, weil man diese Erregertheorie noch nicht so gut damals kannte, hat man das eben so bezeichnet, weil man irgendein Wort dafür gesucht hat. Das ist, und da sind wir dann, wenn wir den Bogen in diese neuere Zeit haben, wir reden heutzutage dann von Blockaden oder Störfeldern oder Anfälligkeiten. Das können natürlich auch Zahnwurzeln sein und sonst noch was. Aber die Sache ist, wir können durch vieles aus unserem eigenen Leben, aber auch über das von unseren Vorfahren, können wir Neigungen in uns tragen. Und jetzt, wenn wir nochmal den Bogen weitermachen, wir haben ja die Genetik, die wir uns ja bisher bis vor 20 Jahren noch sehr mechanistisch vorgestellt haben, dass da eben ein genetisches Strickmuster ist und dieses Strickmuster ist fest und dann entsteht daraus dann halt irgendein Mensch oder ein Wesen. Dem ist ja nicht so, das ist ja viel plastischer. Man könnte sagen, vielleicht eigentlich sind das zwei Seiten derselben Medaille, also der Körper, das Aussehen, aber auch die Krankheitsneigung oder das, was in der Genetik so genannt festgeschrieben in Anfang steht. Das heißt, es gibt also ganz, ganz viele Strömungen und Kräfte, die wirken können. Und die Vorbotschaft, das möchte ich jetzt einfach mal an der Stelle sagen, man kann diese Neigungen und diese, nennen wir es mal Störfelder mit unseren Begrifflichkeiten von heute oder Anfälligkeiten, die kann man beeinflussen. Da sind wir dann wieder bei der Individualität. Wir müssen das mit Methoden machen, die individuell funktionieren. Und wenn wir das tun, dann hat der Organismus also die Chance, sich aus diesem Dilemma wieder rauszubewegen. Unter der Voraussetzung natürlich, dass jetzt nicht organisch richtig was handfest kaputt ist. Also wenn das Bein ab ist, dann können wir das mit den üblichen Mitteln nicht wieder herbeizaubern. Aber vielleicht auch noch zu der Kollegin. Das Thema Viren ist insofern ganz spannend, weil dieses Virenthema, das hat eigentlich so einen inhaltlichen, interessanten Bogen zu diesem Miasmen-Thema. Das heißt, es könnte sein, dass das nämlich genau das ist, was man vor 250 Jahren schon als solches bezeichnet hat, dass sozusagen dadurch eine Schwächung stattfindet im System, also die Software. Und da finde ich es noch interessanter jetzt zu sagen, nehmen wir mal das Virusbild aus der EDV, also ein Computer hat einen Virusbefall. Dann, wenn der klein ist, dann führt das dazu, dass irgendwas nicht so ganz rund läuft. Ja? Wenn der schlimmer ist, dann haben wir einen höheren Ausfall. Man kann das durchaus auf diesen biologischen Virusbegriff übertragen, dass die Viren sozusagen in der Software, in der Steuerung irgendetwas durcheinander bringen. Und wenn die Steuerung, also die Funktion, lange unrund läuft, das ist wie beim Auto, wenn Sie einen Halbplatten haben und fahren da ewig mit rum, dann haben Sie irgendwann nachher einen Lagerschaden oder Sie haben einen Unfall und dann ist das ganze Schrott. Also das ist jetzt sehr technisch ausgedrückt, aber so ungefähr kann man sich das vorstellen. Und das ist sicherlich spannend, wenn man da diese Effekte der Viren so auf dieser Steuerungsebene noch mehr beforschen würde. Also immer wieder die Frage, was kann man tun? Immer wieder zurück am Ganzen ansetzen, nicht an den einzelnen Symptomen, sondern am Ganzen ansetzen, an der Historie, an der Entwicklung, an der Vorgeschichte mit entsprechenden Techniken und Methoden, die das dann auch können. Und dann noch Psychoneuroimmunologie, an der seelischen Konfiguration arbeiten, zum Beispiel mit Hypnosetherapie, dieses ganze innere System über diese Vision, also Visionsebene, stärken und raus aus der Angst.
Raus aus der Angst, ein ganz wichtiges Thema. Das höre ich auch immer wieder. Frau Hammerstockmann, ich würde gerne noch auf eine Zuschrift eingehen, die wir ganz häufig bekommen, auch fast in demselben Wortlaut. Seit meiner Corona-Erkrankung im Oktober 2022 leide ich an ständiger Müdigkeit und Antriebslosigkeit. Bei körperlicher Belastung, Treppensteigen und Höhenmeter in der Natur bekomme ich Atemnot. Mein Hausarzt geht auf diese Beschwerden nicht ein. Jetzt hat die Dame, die uns anonym geschrieben hat, die Corona-Erkrankung erwähnt. Interessanterweise ist das auch etwas, was wir ganz häufig hören nach einer Impfung. Da scheint es gewisse Parallelen zu geben. Haben Sie diesbezüglich Erfahrungen mit Patienten, die Sie behandeln?
Ja, also Corona selbst und auch die Impfung kann ein Epstein-Barr-Virus ja reaktivieren. Das ist ja auch was es schon lange gibt, diese Reaktivierung von Epstein-Barr, die eben dieses chronische Fatigue-Syndrom macht. Und das wird bei ihr sicherlich der Fall sein. Also dass sie zumindest da drauf guckt, da ist eine Reaktivierung. Da müssen wir uns das Immunsystem mal genauer angucken. Was aber eben auch ist, wir dürfen nicht vergessen, dass, wie gesagt, diese ganzen Nährstoffe verbraucht werden. Also wir wissen einfach teilweise gar nicht, wie wir versorgt sind damit. Und das ist das Problem. Und also Epstein-Barr-Virus angucken, Nährstoffe angucken, Darm angucken und eben auch versuchen, sich Gutes zu tun. Ne? Also man neigt ja dazu, wenn es einem schlecht geht, dass man dann sich in die Ecke setzt und sagt, ach, es ist alles so furchtbar, mir geht es so schlecht und was kann ich nur tun und keiner kann mir helfen. Das stimmt nicht. Also wir selbst können uns sehr gut helfen. Also was für mich immer ganz wichtig ist, ist die Atmung. Ne? Also wirklich tief atmen, ausatmen, versuchen sich zu entspannen und so ein bisschen zu sich zu kommen. Das hilft manchmal schon ganz schön viel. Oder Yoga machen oder meditieren. Also man weiß ja zum Beispiel auch, dass die Meditation einen positiven Einfluss auf das Darmmikrobiom hat. Ne? Also man kann ganz viel machen und versuchen eben auch nicht immer zu denken, ach Gott, mir geht es schlecht, was habe ich, sondern einfach auch es anzunehmen, ne, dass es einem jetzt so geht. Und sich versuchen, mit der Situation so ein bisschen auch zurechtzufinden und zu gucken, was kann mir jetzt helfen. Und da können eben Sachen wie Vitalpilze, wirklich, ne, der Cordyceps ist bei Erschöpfung ein ganz hervorragender Pilz, ne? Also, oder der Reishi. Das sind alles so Möglichkeiten, die wir einfach haben, um uns auch mal wieder so ein bisschen Kraft und Energie zu geben.
Es ist immer spannend, wenn ich unsere Experten hier reden höre, dann habe ich immer das Gefühl, okay, da gehe ich jetzt auch mal hin. Ich bin nicht geimpft, aber ich habe sicherlich auch tausende kleine Geschichten. Da komme ich sicherlich auch mal zu Ihnen, Frau Hammerstöckmann. Vielen Dank. Und Herr Fittige hat noch einen Impuls zu dem eben Gesagten, glaube ich, ja.
Ja, ich wollte da nochmal auf zwei Sachen dazu eingehen. Das eine ist, dass jetzt ich in den letzten ein, zwei Wochen habe ich, glaube ich, zwei oder drei Links beziehungsweise Quellen entdeckt, die mir über den Weg gelaufen sind, die das beforscht haben und wo eindeutig als Ergebnis herauskam, dass die Impfungen das Immunsystem grundsätzlich schädigen, schwächen. Und dass sie auch also eine eigentliche Corona-Infektion fördern, neben vielen anderen Sachen. Ich hatte hier jetzt eins, da geht es um einen bestimmten Antikörper, der im Rahmen der Impfung gebildet werden soll, der aber dafür zuständig ist, dass es oder dazu führt, dass das Immunsystem geschwächt wird. Also es gibt dann da wieder viele, viele Erklärungsmöglichkeiten, aber das wird auch hier und da immer deutlicher. Und das Zweite ist jetzt, Das ist vielleicht jetzt ein bisschen unbequem, weil wir sind ja hier, weil wir, ich sag mal, Wege zeigen wollen, weil wir Mut machen wollen, weil wir retten können wir vielleicht nicht immer, aber wir wollen ja irgendwas Gutes tun. Aber das ist ja immer mal die Frage, wo ist die Grenze zum Retten wollen? Und jetzt möchte ich etwas ketzerisch mal sagen, was auch wichtig ist, dazu gehört, das sind wir wieder bei der inneren Struktur der Menschen. Es gibt auch Gründe, warum Menschen nicht gesund werden wollen. Also das ist ein allgemeines Phänomen. Das hat jetzt nichts mit der Impfung zu tun. Und das lohnt sich einfach da mal zu gucken und sich dann auch ehrlich zu fragen, okay, gibt es vielleicht irgendwelche Vorteile, die ich davon habe, wenn ich das habe? Ich weiß, das ist jetzt unbequem, dieser Hinweis, aber es lohnt sich wirklich da mal zu gucken. Und wofür ist dann vielleicht meine Krankheit ein Blitzablader? Ich habe das mal so formuliert. Also welches Thema oder welche inneren Konfliktgeschichten oder unerledigten Sachen werden als Blitzableiter sozusagen in den Körper umgeleitet und legen mich sozusagen lahm oder flach. Lohnt sich. Das schafft man oft nicht alleine, weil das ja eine Art von Verdrängung ist, ne? Aber wenn man da gar nicht weiterkommt, dann wäre mein Rat, neben den stofflichen, auch wie die Kollegin das sagte, die stärkenden Sachen oder Regulationsverfahren, also Funktionsverbesserung, wenn man damit einfach nicht weiterkommt, dann sollte man spätestens mal auf diese Ebene gehen.
Ja, für die vielen Dank. Da kann ich Ihnen, glaube ich, einige von meinen Freunden vorbeischicken. Ich habe das Thema öfters auch mit Freunden behandelt. Das ist natürlich, sage ich mal, schon ein bisschen medizinische Perspektive für Fortgeschrittene. Da sind natürlich ganz viele Menschen noch sehr auf dem Weg. Aber ich zumindest weiß, was Sie damit sagen wollen. Vielen Dank nochmal für den Reminder auch. Ich würde gerne noch über eine Dame sprechen, Ihnen von einer Dame berichten, die ich auch auf der Seite Wax Deutschland auf Instagram gefunden habe. Erstmal hat mich das Video in den Bann gezogen, weil diese Dame, ich kann fast sagen, sie sah erstmal auf den ersten Blick aus wie eine Person, die auf der Straße lebt, also wie eine Obdachlose. Ich machte das Video an und hörte ihr zu und sie sprach absolut normal und hat von ihrem Leidensweg erzählt, dass sie sich hat impfen lassen und also Sie müssen sich vorstellen, optisch, die Dame hatte kaum mehr Haare. Man hat also wirklich partiell auf die Kopfhaut sehen können. Sie hat von ganz starken Beulen berichtet. Wenn sie zum Beispiel stürzt nach der Impfung, ist es so, dass sie unfassbar große, starke Beulen entwickelt, also ganz viel Blutansammlung unter der Haut, sehr, sehr groß und dick. Und hat noch weitere Symptomatiken auch beschrieben, hat die dann auch gezeigt. Also es war zu sehen, dass das auch stimmt, was die Dame sagte. Und sie hat auch einen, wie wir das schon besprochen haben, wahnsinnigen Ärztemarathon hinter sich. Keiner kann, mag, was auch immer ihr helfen. Und ja, das absolut Wahnsinnigste war, sie ging dann mit diesem starken Haarausfall zum Arzt, sagte, das ist nach der Impfung passiert, dieser Haarausfall. Und der Arzt hat ihr ein Schuppenshampoo empfohlen. Das ist ja eine Art von Leugnung und Verdrängung auch von einem Arzt, die mich und sicherlich auch die anderen, die das gesehen haben, fassungslos hinterlässt. Die Dame war natürlich auch den Tränen nah und sehr verzweifelt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Kommentar nur aufgrund von, sage ich mal, ärztlicher Inkompetenz passiert. Was ist bei einem Arzt los oder bei einem Mensch, der so etwas nicht sehen und kann und will, wenn eine Patientin nach der Impfung die Praxisräume betritt. Frau Stockmann, was fällt Ihnen dazu ein? Mir nämlich gar nichts mehr.
Ja, mir fällt als erstes Hilflosigkeit dazu ein. Also wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass die Kassenärzte eben ja auch wirklich ausgelastet sind. Ne? Also das sind ja auch nur Menschen, die versuchen, das zu tun, was ihr Job ist und sehen dann da jemanden vor sich. Ich glaube, das ist Hilflosigkeit. Also es ist auf jeden Fall kein böser Wille und einfach die fehlende Zeit, sich jetzt damit auseinanderzusetzen. Das ist ja wahnsinnig komplex, dieses Krankheitsbild. Da hat doch kein Arzt Zeit für. Also, oder zumindest keiner, der ganzheitlich guckt und Privatarzt ist. Ne? Da sind wir wieder beim Dilemma, warum kostet das alles so viel Geld, wenn man gesund werden will, wenn man wirklich gesund werden will? Also, das ist ja eine Katastrophe, finde ich. Das hat nichts mit Gesundheit zu tun, meiner Meinung nach.
Herr Dicke, ich würde dazu sagen, es ist fast ein brutaler Zynismus. Wie können Sie sich sowas erklären? Die Haare fallen aus, ziemlich direkt nach der Impfung und einer Dame wird Schuppenshampoo empfohlen.
Ja, man könnte sagen, das ist Zynismus, aber ich stimme dem meiner Kollegin insofern nicht ganz zu, als ich das nicht denke, dass das eine Überforderung ist. Es ist einfach ein Systembug. ja, das ganze medizinische System halt an Bug, weil es geht. Ich weiß, das ist jetzt sehr ketzerisch und da werden sich vielleicht auch einige am Kopf fassen. Wieso kann der das sagen, wenn ich jetzt sage, es geht eigentlich nicht wirklich um Gesundheit? Wenn ich Ihnen sage, dass man als Allgemeinmediziner, ich sage das jetzt mal so, ich werde so bezahlt, dass ich im, das wissen viele Menschen nicht, deswegen sage ich es jetzt hier einfach mal, damit das vielleicht ein paar mehr einfach mal realisieren. Ich werde so bezahlt, dass ich wirtschaftlich 10 Minuten im Quartal, nicht pro Besuch, im Quartal arbeiten kann. Diese Zeit, und das ist schon großzügig bemessen, das ist das, was ich erbringen kann auf Kasse. Aber ich kann Präparate verschreiben, ich kann Medikamente, die Hunderte von Euro im Quartal kosten, die darf ich verschreiben. So, und fragen, so, und die Preise, wer macht die Preise, bitte schön? Also das hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Also das ganze System ist einfach auf den Kopf gestellt. Man muss das System einfach umkrempeln. Das ist das Problem. Und dann ist es halt so, dass an den Universitäten, also an der Schulmedizin, das ist ein bestimmtes Konzept. Das wird quadratisch praktisch gut in die Hirne gepresst. Also die Gehirnwäsche fängt da schon an. Und aufgrund dieser Finanz- und Zeitstrukturen in den Praxen, zumindest in Krankenhäusern, ist es ja auch nicht anders, wer also eine Kassenpraxis betreibt, kann nichts anderes machen. Und leider ist es nicht, ich glaube es nicht nur, dass es Hilflosigkeit ist, weil jemand wirklich davon überzeugt wäre, dass es um diese Ebene nicht wirklich geht, dass diese Ebene nicht wirklich gesund macht. Klar, wenn ich eine Pille kriege und mein Blutdruck wird dadurch runtergeschraubt und muss mich nicht bewegen, ich kann weiter übergewichtig bleiben und so weiter. Ich bin auch faul, also wir sind alle faul oder die meisten sind faul, ist natürlich sehr praktisch. Aber ich muss das ja als Behandler nicht bedienen. Natürlich verdiene ich dann meine Kohle und ich kann in diesem System, wenn ich das Hamsterrad mitdrehe, dann kann ich richtig gut verdienen. Und ansonsten muss ich aussteigen. Das habe ich seit vielen, vielen Jahren, das habe ich im Grunde schon immer so gemacht. Das heißt, ich habe das so gebaut, dass eben ein Teil immer privat schon war. Ansonsten könnte ich das, was ich mache, einfach schlichtweg nicht machen. Also es ist nicht nur Hilflosigkeit, es ist einfach auch eine Form von Ignoranz, ja, überhaupt zu gucken, dass es andere Sachen gibt. Und es ist insofern Hilflosigkeit im Sinne, ich habe ja nichts anderes anzubieten. Ja, also Pille ABC meinetwegen so und dann weiß ich nichts. Ich habe meine Laborparameter, ich habe meine diagnostischen Raster und wenn da eben nichts Sinnvolles warum kommt, dann kommt das, was schon seit eh und je immer kam, ja, sie haben nichts. Ja, und sie haben nichts, ne? Das, in diesem Fall dieser armen Frau, das ist wirklich schlimm, was Sie eben beschrieben haben. Natürlich hat sie was. Und aber man muss auch dann wieder sagen, okay, ich weiß nicht, wie Ihre finanziellen Mittel sind, wenn sie gar keine hat, das ist natürlich dann wieder schwierig. Aber meine Beobachtung, das möchte ich jetzt auch nochmal etwas ketzerisch hinterher schieben, bei mir kosten einige Sachen oder vieles kostet bei mir eben auch Geld. Ich habe aber beobachtet, wer das wirklich will, der kann das aufbringen. Das sind nicht Tausende von Euro. Ja, das ist für die Leute, die es wirklich wollen, machbar. Aber man muss es erstmal wollen, man muss einsehen, dass man einen anderen Weg gehen muss. Na, solange, und die Leute geben mir auch unheimlich viel Geld aus für Präparate. Ich sage nicht, dass das alles falsch ist, aber ich glaube, dass das zum großen Teil auch übertrieben ist. Und da werden auch Hunderte von Euro ausgegeben. Aber es ist eher eine Bewusstseinsfrage. Das ist das, wo ich dann wieder lande, sowohl bei den lieben Kollegen als auch teilweise bei den Patienten.
Wittige, danke, dass Sie das nochmal ansprechen. Da habe ich gerade spontan den Impuls, auch nochmal für Betroffene, für Zuhörer, die gerade ja, uns hier lauschen. Ich weiß genau, was Sie meinen und ich habe da eine Erfahrung gemacht, um das auch nochmal positiv zu beleuchten. Als freiberufliche Künstlerin, Sängerin, Moderatorin ist das relativ gängig, dass man mal die Phasen kennt, wo man keine Gelder hat. Und ich habe immer das Glück gehabt, dass ich relativ offen und ehrlich kommuniziert habe. Und ich glaube, wenn man sagt, man möchte mal medizinisch was anderes ausprobieren, dann hat man vielleicht nicht viel Geld und kann sich das nicht leisten. Meine Erfahrung ist immer, wenn man offen mit den Menschen kommuniziert, seien das Ärzte oder sei es meinetwegen sogar das Finanzamt, dass die meisten Menschen in der Regel einem entgegenkommen und sagen, Mensch, was können Sie denn zahlen? Können Sie eventuell in Raten zahlen? Können Sie später zahlen? Also ich möchte da draußen Leuten, die betroffen sind und natürlich zu Recht sagen, oh Gott, das ist knapp auf dem Konto. Ich habe jetzt schon irgendwie 10.000 Euro investiert. Mut machen. Es geht nicht darum, sich in eine Schuldenfalle zu stürzen. Aber meine Erfahrung ist, wenn man Dinge anspricht und um Hilfe bittet, dass gemeinsam miteinander Lösungsmodelle erstellt werden können. Ich habe das früher ganz häufig gemacht mit meiner Heilpraktikerin, dass ich die Rechnungen später bezahlt habe, in Raten gezahlt. Ich bin da gerade bei Menschen, die vielleicht ein bisschen nicht nur der Schulmedizin zugewandt sind, sondern auch dem Naturheilverfahren immer an ganz herzige Leute geraten. Und ich kann nur jedem empfehlen, ans Herz legen, Seid mutig auch hier, sprecht es an. In der Regel, gerade die Ärzte da draußen, die Pionierarbeit leisten im Bereich der Impfschädigung. Ich kenne keinen einzigen, der jemanden nach Hause schickt, wenn der gerade ad hoc nicht zahlen kann. In der Regel wird den Leuten eine Finanzierungsmöglichkeit angeboten. Und wenn man dort Zuverlässigkeit zeigt, kann man einiges realisieren. Das möchte ich auch nochmal draußen an, ja, Menschen weitergeben, weil viel oft gefragt wird, wie machst du das? Wie können wir das zahlen? Was ist denn möglich? Und ich glaube, es ist relativ vieles möglich, wenn man den Mund aufmacht, sich traut und in die Kommunikation geht. Das möchte ich gerne noch mal am Rande hier erwähnen, für alle, die in der Situation stecken. Ich habe, wie gesagt, noch sehr viele Fragen und Impulse, die uns Leute senden. Es ist immer häufiger das Thema des Sheddings. Vielleicht können Sie das auch noch mal, Sie beiden Experten, gleich noch mal erklären, was das Shedding überhaupt ist. Das weiß auch noch nicht jeder, der zuhört, und trotzdem kommen ganz viele Fragen. Und ich habe hier eine sehr, ja, mich sehr berührende Nachricht bekommen von einem Herrn, der auch anonym gerne seine Frage einmal mit uns besprochen haben möchte. Er schreibt: Liebes Team, nach vielen Jahren der Verweigerung gegenüber allem, was mit der Gentherapie im Zusammenhang stand, ist es nun geschehen. Wie kann ich überprüfen, ob ich aufgrund der Liebe zu einer gespritzten Frau durch Shedding das Spike-Protein in meinem Körper habe? Bisher fand ich keine eindeutigen Hinweise, ob dies in jedem Fall so ist, vor allem aufgrund der Abhängigkeit vom Zeitpunkt der dritten Spritzung. Danke, und seinen Namen schreibt er noch dazu. Und das hat mich angeregt, weil ich habe mir ja vorgestellt, mein Gott, was macht man denn, wenn man sich in einen Menschen verliebt, der ja diese Spritze sozusagen zu sich genommen hat, und man hat einfach diese Sorge, diese Angst des Sheddings ist meine Erfahrung jetzt nach, was ich in meinen Recherchen gefunden habe, auch nicht ganz unbegründet. Was können wir denn diesem Herrn raten? Kann er sich beruhigen? Kann er sich entspannen? Da kursieren ja da auch unter medizinischen Fachkräften unterschiedliche Meinungen, wenn ich das richtig heraus recherchiert habe. Herr Fiddicke, fangen wir mit Ihnen an, dann möchte ich gerne Frau Hammerstackmann auch nochmal dazu hören.
Ja, Sie lachen schon.
Ja, also es hat mich wirklich sehr angerührt, Herr Fiddicke, weil das ist natürlich,
Ja.
ja, es ist ein Zwiespalt. Der junge Mann ist ein Zwiespalt
Ja, es
und
gibt da ganz unterschiedliche Meinungen. Ich habe dabei schon seit langer Zeit eine ganz eindeutige Meinung und die kann ich auch begründen. Die kann man mit einem ganz basismedizinischen oder ich würde mal sagen gesunden Menschenverstand schon mal zurechtrücken. Ich möchte kurz einmal das Beispiel vorwegschicken. Es gibt ja diesen bösen Witz, irgendwie so, die Leute regen sich auf über diese, nein, die Leute haben sich aufgeregt früher über genmodifiziertes Gemüse und Obst, ja, und lassen sich jetzt alle mit mRNA impfen. Da kann man das schön dran aufspulen. Das sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Weil wenn ich jetzt eine genmodifizierte Pflanze, egal wie die jetzt gebaut wurde, Züchtung gab es ja schon immer, zu mir nehme, dann verstoffwechselt mein Körper das. Der zerlegt also diese Nahrung in seine Bausteine, Proteine, Kohlenhydrate, Fette und so weiter und Mineralstoffe und zerlegt das und baut dann sein eigenes Gewebe darauf aus. Ne? So, und bei dieser Shedding-Geschichte, also ich sage es jetzt mal, also meine Haltung dazu ist, das ist, ich sage es jetzt etwas lax, ist Blödsinn. Für mich ist es Ablage P, also Papierkorb. Insofern vorweg schon mal an diesen jungen Mann, machen Sie sich keinen Kopf, nehmen Sie das einfach aus dem Kopf raus und tun Sie es mal ganz weit weg. Und am besten mit dem Thema gar nicht mehr beschäftigen. Begründung, übrigens Professor Hockerts hat da vor, ich weiß nicht, 4, 6 Wochen ein ganz tolles Interview gemacht und wurde auch darauf angesprochen und hat das in meinem Sinne, sage ich jetzt mal so, weil ich das schon immer so gesehen habe, auch genauso formuliert. Es gibt ja nicht das Spike-Protein. Spike-Proteine sind bestimmte Art von Proteinen, die Probleme machen und die werden ja durch die Impfung immer wieder nachproduziert in den Zellen. Und wie lange die immer wieder nachproduziert werden und sich dann im Körper verteilen, weiß ja auch noch kein Mensch. Also wie es aussieht, sind das ja durchaus 1 bis 2 Jahre. Also es gibt keinen automatischen Stopp. So, das sind aber einfach nur Proteine. Wenn es jetzt so wäre, dass wir durch irgendetwas, was jetzt irgendein anderer in sich trägt, ich rede jetzt nicht von Viren, das sind ja wieder, hier haben wir wieder diese Erregerqualität, aber normale Bausteine des Körpers, dann müssten wir ständig uns gegenseitig irgendwie halbwegs umbringen, weil der eine hat dies, der andere hat jenes und wir würden das irgendwie aufnehmen. Es passiert aber nicht, weil das Zeug wird, so wie es bei uns mit der Schleimhaut irgendwie Kontakt hat, wird das Zeug abgefangen und wiederum in seine Bausteine zerlegt, genauso wenn es Magen-Darm-Trakt oder jetzt auch die Genitalien, also wenn da angenommen, da sind vielleicht ein paar Spike-Proteine drin, weil das ist völlig Banane, auf gut Deutsch, das ist völlig unerheblich, es hat medizinisch null Relevanz.
Sie haben immer so was schön Radikales, Herr Fiddecke. Ich höre Ihnen sehr gerne zu. Und ich habe gerade so die Vision, eine Sondersendung bei Im Stich gelassen mit 3 bis 4 unterschiedlichen Experten zum Thema Shedding. Ich weiß nicht, was Frau Stöckmann dazu sagt, aber ich bin tatsächlich auch persönlich gerade ein wenig irritiert, weil ich habe da, wie gesagt, ja, wie ich sagte, auch schon andere Dinge gehört. Und ja, es bleibt für mich zumindest spannend. Ich glaube Ihnen das und trotzdem, das würde mich interessieren, dem nochmal auf den Grund zu gehen mit unterschiedlichen Haltungen auch zu dem Thema. Frau Stöckmann, was sagen Sie diesem jungen Herrn, wenn der neben Ihnen sitzt am Küchentisch und sagt, Mensch, du, ich habe da Geschlechtsverkehr gehabt mit meiner neuen Freundin, die ist geimpft und jetzt habe ich große Sorge und wir wollen da zusammenbleiben. Was machen wir denn jetzt? Oje, oje.
Ja, also ich würde auf jeden Fall versuchen, da erstmal den Wind so ein bisschen auch rauszunehmen. Also ich sehe das auch, ich sehe das kritisch. Ich glaube schon, dass, also, oder ich gehe schwer davon aus, dass es da draußen Menschen gibt, die dadurch Probleme haben. Also man hört einfach wahnsinnig viel und ich glaube nicht, dass die spinnen. Ne? Und ich glaube, da gibt es schon auch Situationen, wo man ganz klar festmachen kann, es ist irgendwie habe ich da was von abgekriegt, wie auch immer, keine Ahnung. Aber auch hier möchte ich auch gerne wieder auf diese Psychoneuroimmunologie kommen. Also wenn man natürlich Angst davor hat, dass man jetzt da irgendwelche Sachen abbekommt, die mir nicht gut tun, dann macht man schon ganz schön viel mit sich selbst dann auch, ne? Man kann es ja auch testen. Also ich meine, wenn man selbst die Erkrankung nicht hatte, also sprich, dass Nukleokapsid-Antigen nicht im Blut zu finden ist, aber dann irgendwie die Spike-Proteine, dann kann man vielleicht schon sicher sein, okay, ich habe jetzt doch diese Shedding-Probleme. Aber wie gesagt, ich denke, wir alle müssen uns klar machen, dass man für eine wirklich gute Gesundheit auf ganz viele Dinge achten muss. Also wir müssen uns Gutes tun, wir müssen auf den Darm gucken, wir müssen auf Stress gucken, ne? Also das, was man sonst auch gemacht hat, dass man versucht, für sich zu sorgen, ne? Und nicht immer nur zu denken, ich gebe jetzt meine Gesundheit vorne am Tresen beim Arzt ab und kriege eine Pille und danach fährt mein Auto wieder sozusagen. So funktioniert das nicht mehr. Also wir müssen einfach auf uns achten, uns Gutes tun, atmen, lachen, tanzen, singen, ne? Also das Leben ist schön, ne? Kann schön sein und lass es uns einfach leben.
Wir haben letztens in einer Folge auch, sind wir nochmal auf dieses Fazit und auf das Thema gekommen der Selbstverantwortung. Und das ist natürlich das, was jetzt zwangsläufig bei vielen Betroffenen passiert, die sich auf den Weg machen, herausfinden zu wollen, was haben sie, was kann mir helfen, die zu Menschen wie Ihnen gehen, Herr Fiddecke, und zu Ihnen, Frau Hammerstockmann. Ich glaube, dass das trotz all der Dramatik einer der positiven ja, Aspekte ist, selbst für sich einzutreten, in die Selbstverantwortung zu gehen, körperlich, psychosozialer Natur. Das habe ich schon auch von vielen Menschen gehört, dass sie sich auf den Weg machen jetzt. Man kann einfach nicht mehr wirklich wegschauen, weil die Symptome teilweise so stark sind. Und da kann man ja nur hoffen, wenn diese Menschen dann auch zu behandelnden Experten wie Ihnen kommen, die vielleicht auch nochmal einen kleinen Fußtritt geben und sagen so, hey, du bist kein Opfer, sondern lass uns das Ganze ganzheitlich systematisch angucken. Da bin ich auch ein großer Fan immer von. Und das wünsche ich allen, die auch gerade zuhören. Und möchte natürlich auch nochmal aufrufen. Wir haben noch knapp 20 Minuten. Vielleicht, wenn Sie es jetzt doch nochmal kickt, melden Sie sich gerne auf unserer Seite www.imstichgelassen.eu ist die Telefonnummer zur Einwahl und dann landen Sie direkt hier bei uns im Telefonstudio sozusagen, ganz anonym, ohne ein Video, nur über Ihre Stimme. Und wir freuen uns, wenn vielleicht jetzt doch noch jemand anruft. Ich finde es aber auch mal ganz schön, so eine Sendung zu haben, wo es ein bisschen ruhiger ist mit den Anrufern, weil wir tatsächlich ja das Ganze von verschiedenen Blickwinkeln beleuchten können. Sicherlich auch für viele Zuhörer gerade eine gute Sache. Jetzt haben wir noch eine ganz spontane Zuschrift bekommen. Und hier fragt jemand, gibt es jetzt schon Antikörper, die ausschließlich auf die Impfung zurückzuführen sind? Und wenn ja, wo? Wer von Ihnen beiden hat da den ersten Impuls? Kann man da eine Antwort drauf geben? Frau Hammer.
Ja, es gibt ja seit einigen Wochen von der Professor König in Magdeburg, das vom MMD-Labor, gibt es Untersuchungen, die man machen kann, wo man eben wirklich in den Zellen gucken kann, ob das Spike-Protein da produziert wird oder nicht. Ich selbst habe da jetzt noch keine Erfahrung mit gemacht, aber ich weiß auf jeden Fall von Patienten, dass die dadurch eben halt auch diesen Impfschaden zum Beispiel gesichert haben. Also, dass man damit Möglichkeit hat, eventuell auch endlich mal Ruhe reinzukriegen und eben wirklich die Gewissheit vor allen Menschen, okay, es ist jetzt ein Impfschaden und ich möchte gerne irgendwie versorgt werden.
Ja, ob dir diese Diagnose dann wirklich im Fazit den Menschen hilft, weiß natürlich nicht, weil, wie Herr Fittig das auch schon ansprach, unsere gesamte Systematik ist leider noch nicht darauf ausgelegt, diese Leute abzuholen und adäquat zu versorgen. Aber wir stehen natürlich auch noch sehr am Anfang. Das ist ja immer noch eine sehr neuartige Erkrankungssymptomatik, so vielseitig sie auch ist. Und ich bin sehr gespannt, was damit noch passiert bei uns zu Lande in den nächsten Monaten und Jahren. Ich schaue nochmal auf meine sehr lange Liste hier. Ich würde gerne noch ein, zwei, drei Fragen vielleicht mit Ihnen heute behandeln. Genau. Im Juni 21 schreibt uns eine weibliche Leserin, Zuhörerin, ist sie das zweite Mal geimpft worden mit Zwang, schreibt sie dazu. Ich weiß nicht genau, was sie damit meint. Wahrscheinlich, dass sie sich einfach unter Druck gesetzt gefühlt hat. Das ging sehr vielen Menschen so, die diese Injektionen haben über sich ergehen lassen. Juli 21 fing mein Körper mit Zittern an. Sehr extrem beschreibt sie das. Aufstehen und bewegen konnte ich mich nicht. Atemnot. Sie muss aber auch sagen, dass sie Vorerkrankungen hatte, wie Lupus, Nieren, Diabetes, Bauchspeicheldrüse, COPD und so weiter. Da kommt also ein ziemlich großer Batzen zusammen bei der Dame. Jeder Arzt sagte ihr allerdings, es sind keine Nebenwirkungen. Es gebe keine. Im Dezember 22 bekam sie eine Sepsis, hat dann 20 Kilo ungewollt abgenommen. Und ihre konkrete Frage ist, wie soll ich das beweisen, dass es Nebenwirkungen sind? Meine Beine sind wie Gummi, schreibt sie abschließend. Uff, muss man auch erstmal durchatmen. Herr Fiddicke, Frau Hammer-Stöckmann, wer möchte da gerne zuerst drauf eingehen, auf diese Erscheinungsbilder?
Ja, ich kann mich ja mal daran versuchen. Es ist natürlich eine Patientin, die also Lupus, entweder das sind die Unterkategorien mit Niere und so weiter gewesen, oder es sind nochmal zu dem Lupus verschiedene systemische Erkrankungen. All da weiß ich jetzt nicht. Wenn jemand aber eine Sepsis kriegt, dann spricht das auch schon dafür, dass ja das System schon mal erheblich geschwächt ist. COPD. Es könnte zum Beispiel sein, dass sie eine Lungenentzündung gehabt hat, die dann sehr schwer verlaufen ist, was der Hintergrund für die Sepsis war, oder über die Niere, über die Harnwege. Kann ich natürlich jetzt nichts zu sagen. Das Alter kenne ich auch nicht. Aber da die Frau ja schon, die ja sehr geplagte Dame ja auch schon diese schweren Grunderkrankungen hat, wird es natürlich schwieriger, nicht? Wird es noch schwieriger, jetzt hier eine Kausalität, also Kausalität gibt es ja sowieso leider immer nicht, sondern nur eine Korrelation, eine hochwahrscheinliche, jetzt hier herzustellen. Da müsste man dann wirklich das genau angucken, eine genauere Anamnese machen, und vor allen Dingen, ist das Gummigefühl jetzt, zum Beispiel, ist das nach der Sepsis gekommen, oder ist das schon nach der ersten oder nach der zweiten Impfung dann gekommen, Juli 21? Ja, also man kann nur im Grunde Krankheitsverlauf sich angucken und dann Wahrscheinlichkeitsabschätzung machen. Aber ich denke mal, es ist durch die Hintergrunderkrankung ist es schon sehr kompliziert, jetzt das Ding festzumachen.
Ich würde gern Frau Mastöckmann dazu auch nochmal hören, möchte aber auch den Zuhörern sagen, es ist ja durchaus möglich, dass diese Dame jetzt zuhört. Sie schicken uns hier ihre Fragen. Ich gehe davon aus, dass sie dann auch in der Sendung live dabei sind, um zu erfahren, was unsere Experten dazu sagen. Das ist natürlich eine Frage, die man vorliest. Unsere Experten antworten da jetzt so gut sie können drauf, aber es ersetzt natürlich keinen realen Arztbesuch. Und deswegen möchte ich auch nochmal alle Zuhörer und Betroffenen darauf hinweisen auf unserer Website www.corona-impfschaden-hilfe.de. Dort kann man seinen gesamten ja, Erkrankungsverlauf eintragen, sich über uns auch mit passenden Behandlern, eventuell auch in der Nähe von dem eigenen Wohnort verbinden lassen. Das ist sozusagen natürlich jetzt in Anführungsstrichen erstmal eine sehr oberflächliche Diagnose, kann man das und darf man das ja gar nicht nennen. Also bitte wenden Sie sich gerne nochmal an uns. Wir haben auf der Website, wie gesagt, schon einen ganz großen Fragekatalog auch zusammengestellt und sind dort auch nochmal persönlicher für alle Menschen, die uns jetzt geschrieben haben, da. Das war mir nochmal wichtig zu erwähnen. Frau Hammer-Stöckmann, was kommt Ihnen, wenn Sie das lesen von der Dame, die ja doch recht schwere Symptome auch beschreibt?
Ja, also bei ihr werden bestimmt diverse Viren aktiviert sein. Also da bin ich sehr sicher. Was aber eben vielleicht interessant ist, sie leidet ja nun schon an Autoimmunität. Und wir sehen ja, dass wir durch die Impfung und aber eben auch durch Corona ganz bestimmte Autoantikörper auch aufweisen können. Das sind diese GPCR-Autoantikörper. Die kennt man schon auch ein bisschen länger, sind aber jetzt eben im Zuge dieser Corona- oder Spike-Geschichten nochmal wieder hochgekommen. Und das wäre vielleicht tatsächlich etwas, was man bei ihr mal testen könnte. Weil es geht ja auch darum, ich glaube, sie hat auch gefragt, ob sie das irgendwie anerkannt bekommt, ne? Wenn ich das richtig sehe.
Das,
War auch eine Frage, ne?
warten Sie, ich schaue nochmal rein. Nee, das hat sie nicht gefragt. Sie hat nur doch im Sinne von, sie hat gefragt, wie soll sie das beweisen, dass das Nebenwirkungen
Genau.
sind? Das ist natürlich eine Schwierigkeit, ja.
Ja, und ich glaube, sie hatte auch, es fing nach der Erkrankung an, ne? Oder fing es schon nach der Impfung an jetzt? Ich habe es gerade.
Genau, das waren viele Infos. Ich lese es gerne nochmal vor. Im Juni 21 ist sie das zweite Mal geimpft worden mit Zwang. Das sagt sie auch nochmal ausdrücklich. Im Juli 21 fing dann der Körper mit dem extremen Zittern an. Aufstehen und bewegen konnte ich mich nicht mehr. Atemnot. Sie muss aber sagen, dass sie Vorerkrankungen hatte wie Lupus, Nierendiabetes, Bauchspeicheldrüse und COPD. Jeder Arzt sagt, es sind keine Nebenwirkungen. Es gäbe keine. Und im Dezember 22 bekam sie dann eine Sepsis und hat diese 20 Kilo abgenommen. Genau, so war der Verlauf, ja.
Ja, also da wäre es natürlich interessant zu wissen, ob sie die Erkrankung auch hatte, ne? Also, weil wenn eben dieses Nukleokapsid-Antikörper, wenn das nicht zu finden ist im Blut, dann weiß man ja, dass sie eben nicht Corona hatte. Das wissen wir natürlich jetzt nicht. Vielleicht weiß sie es ja auch selbst. Dann ist es ja schon mal ein ganz toller Hinweis zu wissen, okay, es muss ja irgendwo anders herkommen. Und wenn man dann eben diese Autoantikörper versucht mal zu testen, die GPCR, wäre das einfach nochmal eine Richtung. Wir können eben mit der Mikroimmuntherapie tatsächlich aber da auch drauf einwirken. Also wenn diese Viren reaktiviert sind, dann gibt es bestimmte Präparate, die man geben kann. Oder auch wenn die Mitochondrien, die sind ja häufig einfach auch vollkommen am Boden, gibt es eben auch ein Mittel, was man geben kann. Immer natürlich auch muss man das alles wieder ganzheitlich betrachten, ne? Nur ein Mittelchen wird so ein dramatisches Bild nicht heilen. Das ist ganz klar. Das ist komplex und auch hier wieder Darm, Hormone, Nährstoffe. Das muss immer angeguckt werden. Und das ist ja, es ist furchtbar, wenn man dann natürlich unter so vielen Dingen auch leidet. Und ja, ich kann verstehen, dass man dann sehr verzweifelt.
Definitiv, das ist absolut nachvollziehbar. Ja, liebe Zuhörer, jetzt wäre noch mal sozusagen ein letzter Aufruf, eine letzte Möglichkeit, anzurufen bei uns auf unserer Website www.imstichgelassen.eu. Findet sich, wie gesagt, die Telefonnummer. Ich bin gespannt. Manchmal haben wir das tatsächlich, dass so kurz vor knapp noch jemand anruft. Ansonsten würde ich gerne mit Ihnen jetzt noch mit den beiden Experten eine letzte Frage besprechen und dann verabschieden wir uns auch langsam in den Feierabend heute. Ich fand es eine sehr interessante und ja, lehrreiche, spannende Sendung heute mit vielen Informationen. Und ich glaube, da kann sich der ein oder andere auch was rausziehen für sich. Ja, wir haben noch einige Anfragen. Ich schaue gerade, es ist alles irgendwie auch noch spannend und interessant. Was wir immer wieder häufiger lesen und hören, ist ein Herr, den darf ich sogar nennen. Er hat sich bei uns nicht als anonym eingetragen. Das ist der Florian Häuser. Er hat seit der Impfung, letzte war im Oktober 21, Schlafprobleme und Gewichtsverlust. Was wir dann auch immer wieder, ja, geschrieben bekommen, ist Schwindel, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Gliederschmerzen und diese allgemeine Abgeschlagenheit, bei be körperlichen Belastungen. Das ist wirklich wiederkehrend wie irgendwie, der Hamster im Rad. Da würde ich gerne vielleicht nochmal drauf eingehen und ja, dann kommen wir langsam auch zeitlich schon hier zum Ende. Herr Fiddicke, seit der Impfung im Oktober 21 Schlafprobleme und starker Gewichtsverlust.
Ja, im Grunde kann ich mich jetzt noch mal kurz zusammengefasst wiederholen. Es macht keinen Sinn, sich auf die einzelnen Symptome zu stürzen, sondern man muss gucken, auf welcher Ebene liegt jetzt der Fokus. Also das kann man zum Beispiel kinesiologisch auch testen. Ist es ein Impf, also das mache ich immer, ist es tatsächlich ein Impfproblem oder ist es was anderes, so als Einstieg. Dann muss man gucken, welche, von welchen Maßnahmen also ich sag mal, energetischer Behandlung zu Regulationstherapie, wie zum Beispiel Homöopathie oder Mikroimmuntherapie. Und ja, ist es jetzt eher, also wenn ich das jetzt so höre, würde ich sagen, ist es tendenziell ja eher das Nervensystem, was angegriffen ist. Das Thema übrigens heute war ja, welche Organe sind betroffen? Und dazu vielleicht noch mal kurz gesagt, es können ja alle Organe betroffen werden. So, und man hat ja in der Histopathologie hat man ja Untersuchungen gemacht und hat ja auch in den meisten Organen dann die Spike-Proteine auch gefunden. Aber es ist eine systemische Erkrankung. Also es greift die Nerven an, es greift die Gefäße, es macht Autoimmunprozesse und alles Mögliche. Und man braucht eben eine individuelle Therapie, die tiefgehend ist. Und ich erwähne nochmal die Homöopathie, weil die Homöopathie wird ja auch leider seit im Grunde 20 Jahren mindestens demontiert, obwohl die Kassen sie ja nun über fast 20 Jahre auch bezahlt haben als Feigenblatt, aber auch ehrlich gesagt, nur weil auf der anderen Seite sind die fort, ich muss das ein bisschen politisch jetzt, aber es ist wichtig, dass man das auch mal anspricht. Die Zusatzbezahlung Homöopathie für die Ärzte sind ja jetzt abgeschafft worden. Ne? Die sind ja von den Ärztekammern rausgeworfen worden. Und Homöopathie ist mit eine der tiefgreifendsten und effektivsten Methoden, die es überhaupt gibt, leider immer weniger einfach im Bewusstsein der Menschen. Also die Jüngeren kennen das Wort oft nie gehört. So, aber sie ist in der Lage, wirklich regulativ tiefgehend einzugreifen. Zum Beispiel gibt es auch die Impfnosoden, das ist vielleicht auch interessant für die Zuschauer, Zuhörer nochmal zu hören. Impfnosoden sind homöopathische Substanzen, die aus den Impfstoffen gewonnen sind. Und hier wird also nicht nur auf der stofflichen Ebene was angesprochen, sondern es wird die gestörte, ich sag mal, die Information, der Informationsvirus im System wird sozusagen stimuliert, wie so ein Spiegel. Ich halte dir den Spiegel vor und dann kann das System darauf reagieren. Ja, also es gibt ganz tolle Möglichkeiten, daran zu gehen. Also bitte nicht nur auf das Symptom fixieren, sondern wirklich immer wieder am Gesamtsystem ansetzen. Erstens vernünftige Analyse gucken, ne? Da muss man eine Technik haben. Und zweitens dann aus den verschiedenen Möglichkeiten das rausfummeln, was hilft.
Und was ich so spannend finde an dieser ganzen Thematik mit der Homöopathie, Herr Fittig, ist, wenn es angeblich alles nicht hilft und wenn das alles Scharlatane sind, warum wird die Homöopathie so stark bekämpft? Das können wir ja mal vielleicht auch so stehen lassen. Aber das ist natürlich etwas, was ja sehr irritiert, muss ich sagen.
Da könnte man natürlich viel zu sagen, aber das kann sich im Grunde jeder denken.
Das glaube ich auch, das glaube ich. Da machen wir ja auch nochmal ein Special drüber. Das ist ein sehr spannendes Thema. Ja, Frau Mastöckmann, da würde ich Sie gerne abschließend auch noch mal zu fragen, was ich gerade vorgelesen hatte. Gern auch noch ein, zwei letzte Impulse, die Sie noch haben, was Ihnen wichtig ist, noch mal unseren Zuhörern mit auf den Weg zu geben.
Ja, also bei starkem Gewichtsverlust, also wenn es nur, keine Ahnung, 2, 3 Kilo sind, ist es ja kein Drama, aber wenn es wirklich viel ist und man trotzdem sich normal ernährt, dann und eventuell auch starke Erschöpfung hat und Schweißausbrüche nachts und solche Sachen, da muss man schon auch mal onkologisch gucken, ne? Also das finde ich ist auch trotzdem nochmal ein wichtiger Hinweis. Was mir bei diesen ja, multimorbiden Symptomen immer wieder einfällt, ist aber auch, dass die Mast sind die Mastzellen, ne? Also wir haben ja häufig dieses Mastzellenaktivierungssyndrom. Die Mastzellen schütten Histamin unter anderem aus und machen eben auch Symptome, die also heute mal dies, morgen mal das einfach machen. Und da muss man auf die Mastzellen auch mal gucken.
Ja, vielen Dank für dieses Abschlusswort, die Abschlussinformation. Ich kann mich jetzt nur ganz herzlich bedanken bei unseren beiden Experten heute. Habt ihr gehört, Herrn Dr. Marc Fiddecke und Frau Nicole Hammer-Stöckmann, beide aus Hamburg in ihren Praxen. Wenn jemand aus Hamburg zugehört hat, der Hilfe braucht, wir vermitteln, wie gesagt, gerne über unsere Website www.corona-impfschaden-hilfe.de. Dort finden Sie gerne Behandler in Ihrer Nähe oder wenn Sie sagen, ich reise auch gerne mal oder möchte zumindest mit den beiden Experten E-Mail-Kontakt, in welcher Form auch immer, das können wir gerne vermitteln. Wenn Sie Behandler sind, melden Sie sich gerne an bei uns. Wir freuen uns und wer weiß, vielleicht bei einem der nächsten Donnerstage gehen wir hier persönlich ins Gespräch. Ja, ich möchte mich bedanken bei allen, die reingeschaltet haben, die zugehört haben und bin gespannt auf nächste Woche Donnerstag. Vielleicht sind es dann ja wieder einige, so wie die letzten Male. Da hatten wir sehr viele Anrufer. Heute war, wie gesagt, sehr schönes Wetter und ich kann es verstehen, dass die Leute gerne die letzten Sonnenstrahlen noch nutzen. Wir haben ja in Deutschland nicht ganz so viel Sonne. Ja, nächsten Donnerstag, wie gesagt, um 20 Uhr sind wir wieder da. Und am Mittwoch möchte ich auch gerne nochmal unser Partnerprojekt bewerben, ausgegrenzt.eu, der Live-Podcast für ausgegrenzte Menschen, die in den letzten 3,5 Jahren unter der Corona-Politik gelitten haben. Das ist wichtig, beide Formate, die sehen wir definitiv als Brückenbauer und sich die Hände reichende Formate, um ein bisschen für gegenseitiges Verständnis in der Gesellschaft zu sorgen. Ja, machen Sie es gut, liebe Zuhörer, alle Betroffenen und Nicht-Betroffenen. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und ich freue mich sehr auf nächste Woche und bin gespannt, welche beiden Experten dann mit mir im Gespräch sind und Betroffenen von Impfschäden um 20 Uhr. Gerne auf der Website auch www.imstichgelassen.eu laden wir all unsere vorangegangenen Podcast-Formate und Folgen immer noch mal hoch. Ja, auch finden Sie natürlich die Selbsthilfegruppen auf den Webseiten, wenn Sie sagen, ich möchte gerne mit Gleichgesinnten und Betroffenen ins Gespräch gehen oder Sie selber eine Selbsthilfegruppe gründen, können Sie das auf unseren Websites. Vielen lieben Dank, einen schönen Abend und von Herzen alles Gute und gute Besserung.